Nach meiner zweifellos subjektiven eigenen Einschätzung ist Lars Fischinger seit seiner Geburt auf der Suche nach außerirdischen Artefakten auf unserem Planeten. Viele seiner Bücher und Vorträge handeln von eben dieser Suche, so auch das heutige Referat, in dem es um entsprechende unumstößliche Beweise geht. Und hier also der selbsternannte Alien Lars vom Mars. Ja.
Dank dir. Ja, hallo, da haben wir den Beweis, ich bin ein Alien, hier stehe ich und dann könnte ich eigentlich schon aufhören mit dem Vortrag, weil ich bin ein außerirdisches Artefakt, ne, wie so schön angekündigt wurde. Ja, es soll in meinem Vortrag gehen um Artefakte der Astronautengötter und die Suche nach dem Beweis, dem ist kursiv geschrieben, denn es soll in dem Vortrag um den ultimativen, definitiven Beweis gehen, dass die Präastronautik richtig liegt, dass es Ancient Alien gab in unserer Vergangenheit und dass es eben dass diese Astronautengötter reale Wesen waren. Und der ultimative Beweis, das ist in diesem Vortrag, soll es darum gehen, dass dieser ultimative Beweis tatsächlich von der ganzen Menschheit auf dem ganzen Planeten anerkannt wird. Also es gibt gar nichts zu leugnen, das ist Außerirdisches, die Götter waren Astronauten. Und wie könnte man dieses Ziel erreichen, beziehungsweise haben diese Astronautengötter uns eine Botschaft hinterlassen für heute oder vielleicht in 100 Jahren oder 1000 Jahren? Und wenn ja, wie haben sie das gemacht? Gut, ich fange mal mit einem sehr aussagekräftigen Bild gleich an. Was die Kritiker fordern und was wir als Freunde der Präastronautik, was wir uns wünschen. Ja, die Kritiker fordern natürlich als unwiderlegbaren Beweis, dass wir richtig liegen, immer die typischen Sachen. Tote Aliens sollen wir vorzeigen. Wir sollen eine Laserpistole der Götter vorzeigen oder abgestürzte UFOs. Wenn man im Internet viel in Foren liest und in Diskussionen um eben die Däniken-Thematik geht, kommen diese Vorträge immer wieder. Vor allem in der Klassiker Laserpistole. Wo ist sie? Habt ihr keine? Also ihr rabert alle nur Quatsch. Ja, hier auch nochmal eindeutige Funde, was gefordert wird und wir uns ja auch wünschen, wenn wir sowas hätten. Das sind Fotomontagen allesamt, außer die, das ist ja aus seinem Kinofilm Stargate von Roland Emmerich, eben als ein Fund, der definitiv beweist, dass die Astronautengötter hier waren und eben Wesen aus Fleisch und Blut waren. Sowas haben wir aber nicht, noch nicht. Ja, wir haben Spuren, Indizien, Relikte, Andeutungen und Hinweise. Hier habe ich mal als Beispiel alte Texte genommen, indische Texte hier, die Himmelfahrt des Elia oder das Buch der Bücher, die Bibel. Da haben wir in der weltweiten Mythologie überall eben die Hinweise von Lehrmeistern, von Wesen aus dem Himmel, beziehungsweise eben, dass die Götter vom Himmel kamen. Dann haben wir hierzu, da gehe ich kurz drauf ein, hier natürlich auch Schädel, wo sich die Frage stellt, ist die DNA tatsächlich komplett menschlich? Es gab speziell zu diesen Schädeln hier DNA-Untersuchungen aktuell in den USA, die eben darauf hindeuten, dass da etwas nicht ganz koscher ist. Ich denke mal, die meisten in diesem Saal werden gestern von Giorgio auch den Vortrag gehört haben. Er ist da etwas detaillierter drauf eingegangen. Deshalb hatte ich das auch nochmal eingefügt, weil er hatte ja auch Beispiele von der Insel Malta gezeigt, wo es eben abnormale Schädel gibt. Und auch das könnten eben Hinweise oder Relikte auf die Astronautengötter sein. Ja, das Starschalt gehe ich auch noch mal kurz ein. Da gab es eine DNA-Analyse, das ist von dem Lord Pyle. Das ist ein 900 Jahre alter Schädel hier links, das ist rechts die Rekonstruktion. Der wurde in Mexiko gefunden und da gab es eine DNA-Analyse, die Ergebnisse lieferte, dass die DNA dieses Schädels menschlich ist und der andere Teil, das ist gerade das Besondere, der andere Teil unbekannt. Die Mutter dieses Kindes, sagen wir mal so, dieses Menschen, war ein ganz normaler Mensch, eine Menschenfrau und die DNA des Mannes, des Vaters, konnte nicht ermittelt werden. Das heißt aber eben auch nicht als ultimativen Beweis, dass eine nicht ermittelte DNA gleich außerirdisch ist. Also auch das wäre nicht der ultimative Beweis für die Paleoceti. Ja, Astronautenzwerge, da haben wir ja gestern bei Giorgio ein wunderbares Foto gesehen aus Chicago, glaube ich, hat er gezeigt, wo wir eben sehen, dass dieser, oh Entschuldigung, zurück, dass diese Kreatur, möchte man mal so nennen, Atta, aus, die wurde 2003 in Chile eben gefunden und da kursieren die wildesten Gerüchte, dass es eben ein Alien sein soll. Das ist ganz klein, das ist 13 cm hoch, dieses Wesen oder dieser Fötus, genau. Wie links, das ist quasi der Bruder, der heißt auch Attaboy, der ist aus Bolivien. Der ist schon vor 80 Jahren entdeckt worden, vor über 80 Jahren. Und die sehen tatsächlich aus wie kleine Mini-Aliens. Aber sie lassen natürlich eben keinen definitiven Beweis zu, dass es tatsächlich welche waren oder dass es irgendwelche genetischen Vermischungen gab. Genau wie bei diesem Astronautenzwerg, in Anführungszeichen, das nennt sich Pedro, dieses Wesen hier, diese Figur, die ist bisher noch nicht untersucht worden, außer in den 1930er Jahren mit Röntgenuntersuchungen, wo es hier zu sehen ist. Und die ist aus den San Pedro Bergen in Wyoming, da ist die 1932 gefunden worden. Die ist etwa 45 cm groß, wäre sie, wenn die Figur stehen würde, dieser Mensch hier. Auch da wäre es natürlich interessant, was gäben da die DNA-Analysen, wäre da ein definitiver Beweis für die Paläoceti drin zu finden. Gut, wir haben natürlich Abbildungen der fremden Raumfahrer in Anführungszeichen, weil für uns ist es klar, wir haben hier Götterwagen oder göttliche Wesen, die am Himmel fliegen. Wir interpretieren das eben als Wesen aus dem Himmel, als Astronautengötter, als Ancient Aliens, die klassische Archäologie sagt natürlich, das sind symbolische Bilder oder vielleicht sind es die Sonne dargestellt hier mit den Flügeln und die wollen von den Interpretationen der Präastronautik natürlich nichts wissen. Ja, sonstige steinige Spuren, das hatte ich auch eingefügt, da der Kollege Reinhard Habeck draußen sein neues Buch Steinzeit-Astronauten liegen hat, das habe ich hier mal eingefügt, indem er näher auf diese Felszeichnungen in Italien, in den Alpen, aber auch in Südösterreich eingeht. Auch da könnten wir ja erkennen, dass das ein Raumfahrer ist mit seinem Helm, obwohl es hier aussieht wie ein Schwert, was er in der Hand hat. Hier haben wir mal was aus Utah. Das sieht auch sehr gruselig aus. Da kann man sich auch fragen, was haben da unsere Vorfahren dargestellt? Irgendwelche Fantasiewesen oder eben Wesen aus Fleisch und Blut? Da wir uns ja lange mit der dänischen Thematik auseinandersetzen, wissen wir ja auch, dass es solche Darstellungen, das ist New Mexico, überall auf der Welt gibt von irgendwelchen Kreaturen. Wir sagen, die könnten aus Fleisch und Blut gewesen sein. Kritiker sagen, ach, das ist kein Beweis, das lehnen wir ab. Da, was weiß ich, da haben die Urmenschen, die Ureinwohner dieser Region vielleicht zu viel Pilze geraucht und dann solche Wesen gesehen, die hier sogar aussehen wie Engel mit den Flügeln hier. Hier Outback Australien finden wir auch so solche Wesenheiten. Da hat übrigens nur vier Finger. Hier haben wir was von Hawaii, die finde ich mal besonders schön, die erinnert mich immer an das berühmte Blumenrich-Schiff, was er in dem Buch Da tat sich der Himmel auf rekonstruiert hat. Hier auch immer diese dreieckige Form. Ja, grenzenlose Vorzeit in Anführungszeichen und seltsame Kulte als seltsame Kulte. Kulte habe ich hier das Beispiel eingefügt, die Steinkugel von Costa Rica. Die werden wahrscheinlich von Ihnen alle kennen, aber identische Steinkugel wie in Costa Rica oder auf Costa Rica gibt es eben auch auf dem Balkan. Und deshalb habe ich hier grenzenlose Vorzeit geschrieben, denn das ist für mich ein schweres Indiz, dass es denn damals schon irgendwelche obskuren Kulte gab. Wir können ja nicht genau interpretieren, wofür diese Granitkugeln dienten. Die sind ja bis zu 3 Meter auch groß und sind quasi wahllos in der Landschaft verteilt. Und da sind wir am Rätsel, warum haben die das gemacht auf dem Balkan in Bosnien? Und warum haben die das auf Costa Rica gemacht? Und da ist natürlich die Vermutung nahe, das hat etwas tatsächlich Kultisches, aber immer mit Wesen aus dem Himmel, die da irgendwie verehrt wurden und die ja miteinander in Kontakt gestanden haben müssen. Also der Balkan und eben Mittelamerika. Gut, Erinnerung an kosmische Besucher. Ich habe hier mal Figuren eingefügt. Das sind Dogons von der Yomo-Kultur in Japan. Das ist Inti, die peruanische Sonnengöttin. Und hier ist, das kann ich gar nicht erkennen, ah ja, Inanna, die im Mesopotamien eine Schöpfungsgöttin. Auch hier, die sehen sehr seltsam aus. Auch hier sagen die Archäologen alles Fantasie. Wir sagen natürlich doch, wieso Fantasie? muss ja nicht Fantasie gewesen sein. Man vergleicht ja auch diese Bilder mit den Höhlenzeichnungen gerade. Ja, unser Bremer Klassiker, na, selbstverständlich, viele von uns haben ja ihn hier um, in der einen oder anderen Form. Das ist natürlich dann auch wieder für uns ein Beweis oder ein Indiz, die Götter kamen aus dem Kosmos, weil es was Technisches sein könnte. Aber hier sagt auch die Öffentlichkeit und die Archäologie, alles Quatsch, alles Blödsinn. Ja gut, aber wir wollen ja den ultimativen Superbeweis finden und den wir dann allen vorzeigen können und sagen, so, Erich und Konsorten hatten recht und wir haben uns alle vertan. Die Götter waren hier, sie kamen von den Sternen. Gut, ich fange mal an mit frühen Botschaften an Außerirdische. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der die Menschen glaubten, auf dem Mond, auf der Venus oder auf dem Mars wimmelt es von kleinen grünen Männchen und dem Mann im Mond und sowas. Und da hat man zum Beispiel versucht, im 18. Jahrhundert, kam man auf die Idee, riesengroße Löcher in der Sahara zu graben, sie voll zu kippen mit Benzin, ein Streichholz reinzuwerfen und dann so riesige Feuer, wie hier in meiner Grafik dargestellt, in der Sahara brennen zu lassen, um den Marsmenschen zu zeigen, wenn die durchs Teleskop zur Erde gucken, oh, da brennt was in geometrischen Formen, da gibt es außermarsianisches Leben auf dieser Erde. Weil hier habe ich auch die Karte mal eingefügt von 1882 mit den Marskanälen und eben glaubte man, dort gibt es tatsächlich Leben, intelligentes Leben. Man hat sowas auch erdacht in Sibirien, man wollte dort große Kornfelder anlegen und an den Seiten dieser Kornfelder Pinienwälder, riesengroß mit hunderten Kilometern Seitenlänge und die sollten dann den Satz des Pythagoras darstellen, der von Teleskopen von Marsmenschen hätte gesehen werden können und die hätten dann gesagt, oh, auf der Erde gibt es tatsächlich Leben. Gut, ja, Nachrichten an die Götter für eine Menschheit, das ist natürlich hier sehr bekannt, die Pioneer-Plakette und hier die Voyager-Plakette, da haben wir quasi Botschaften an Außerirdische gesandt, dass wir existieren, dass es eben uns gibt. Hier nochmal die Botschaft, die jetzt nächsten Monat genau 40 Jahre alt ist. Die wurde vor 40 Jahren ins All gesendet zu einem Sternhaufen M13. Und dort würde er diese Botschaft in 25.000 Jahren ankommen und in 50.000 Jahren hätten wir dann die Antwort, dass es da Leben gibt mit dem CETI-Projekt. Das wäre also auch ein schwer fassbarer Beweis. Also ich erlebe ihn nicht mehr. Aber ich gehe davon aus, wenn man zum Beispiel alte Texte liest, sagt man immer, schreib es auf, sagen da diese Engelwesen, schreib es auf und gib es weiter, seien es jetzt Apokryphen oder auch im Alten Testament. Ich gehe davon aus, dass die Ancient Aliens absichtlich, ganz bewusst, einen Beweis ihrer damaligen Existenz und ihrer damaligen Anwesenheit hinterlassen haben, der nur gefunden werden muss. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sollten die ihn hinterlassen und zu welcher Zeit? Waren sie in den Zeiten der Dinosaurier schon hier und haben den Beweis dagelassen? Oder kamen die dann später erst im Zeitalter der ersten Kulturen oder hier in der allerfrühesten Zeit des Menschen? Das kennt ihr alle wahrscheinlich aus 2001, Odyssee im Weltall, dieses Bild. Hier unten sehen wir nochmal das aus Italien. Gut, ich habe mir da mal Gedanken gemacht und wenn ich jetzt ein Alien wäre, ich hätte dann einen 5-Punkte-Plan, den habe ich hier mal aufgeschrieben. Ich denke mal, das können auch hinten alle lesen. Auf meiner Flipchart habe ich ihn noch mal etwas detaillierter so zum Mitnehmen aufgehangen auch. Gut, also erstmal, wenn ein Beweis hinterlassen wurde und eine Nachricht, muss diese vom Empfänger natürlich auch erkannt werden. Das ist von Außerirdischen und man kann nicht irgendwelche Zweifel aufkommen lassen. Zum Beispiel, wie ich gerade zeigte, das sind Fantasie. Gebilde auf diesen Darstellungen oder vielleicht, kann ja auch sein, das ist von einer frühen Hochkultur, Stichwort Atlantis. Also muss der Beweis ganz klar von uns oder späteren Generationen erkannt werden, es ist nicht von Menschenhand. Gut, zweiter Punkt ist natürlich, es ist an eine Kultur gerichtet, die auch den Umfang und die Auswirkungen dieser Information, dieses Beweises natürlich auch verstehen muss, weil es würde nichts bringen, wenn der ultimative Beweis den Kaiser Cäsar in die Hände gefallen wäre. Was sollte er damit anfangen? Drittens, ja, die Botschaft muss ja gegebenenfalls enorme Zeiträume überdauern. Das heißt, ich baue eine Pyramide und da unten rein lege ich die anfangs gezeigte berühmte Laserpistole, um auch die zukünftigen Kritiker zufriedenzustellen. dann wissen die außerirdischen Götter natürlich nicht, wann ist der Mensch so intelligent, dass er diese Laserpistole finden kann und deuten kann und interpretieren kann? Und ist es zum Beispiel in 5000 Jahren überhaupt noch vorhanden? Kann ja sein, dass die Pyramide unlängst abgetragen ist, dass es Naturzerstörung gab oder durch Menschenhand zerstört wurde. Also die Botschaft muss teilweise wirklich Jahrtausende überdauern und heile bleiben. Ja, sie muss natürlich auch so verborgen sein, dass sie auch irgendwann mal gefunden wird. Das wird ja natürlich nichts bringen, wenn die in 80 Kilometer Tiefe so ungefähr irgendetwas eingraben, was wir niemals finden werden. Ne? Ja, und die Nachricht muss natürlich in einer Sprache sein, die wir auch verstehen, also kodiert, irgendwie kodiert sein, dass wir auch wissen, was wir da genau jetzt an Informationen haben. Es bringt nicht einfach ein außerirdisches Wikipedia herunterzuladen, die Außerirdischen, und das auf irgendwelche Speicherchips zu tun und diese zu verbuddeln. Da können wir gar nichts mit anfangen, wenn wir das mal finden würden. Ne? Das soll dieses Beispiel zeigen. Das ist Karl der Große, der lebte so, der 747 nach Christus ist er geboren. Und nehmen wir mal an, die Götter haben uns den Beweis hinterlassen auf einem USB-Stick mit allen möglichen Informationen. Und irgendwann kommt einer an und sagt, guck mal Karl, ich habe hier was gefunden, da steht was drauf. Botschaft der Götter, sagt Karl, oh, ja schön, das war's dann. Und irgendwann ist es dann wahrscheinlich auch verschwunden, der Beweis. Also er kann damit gar nichts anfangen. Wir könnten da heute was mit anfangen. Gut, alle schlechten Dinge sind vier. Der Beweis wird zu früh entdeckt oder er geht nicht verloren, sondern er wird nicht verstanden. Zweitens, der Beweis geht verloren, vielleicht einfach nur durch Spuken, Zufall, vielleicht, oder man weiß es ja nicht, Karl der Große hat ihn verschludert oder sowas. Drittens, der Beweis wird von Menschenhand zerstört und unkenntlich gemacht. Ne, wir wissen alle, was in den vergangenen Jahrtausenden alles an kulturgeschichtlichen Monumenten und Hinterlassenschaften und Schriften zerstört wurde. Und natürlich, die Natur kann genauso gut den Beweis zerstören, weil eben die Natur unberechenbar ist. Ja, ich habe jetzt mal ein theoretisches Beispiel hier unten, die Bilder sollen das so zeigen genommen. Nehmen wir mal an, die frühen Besucher hätten irgendwelche Bauten, hier ist Karnak oder eine Fantasiepyramide oder der Silvery Hill, irgendwie so etwas in der Art, auf der Erde, auf verschiedenen Kontinenten mit tausenden Kilometern Distanz verteilt, die ein gleichständiges Dreieck bilden würden, dann wären die Götter aus dem All sicher, dass der intelligente Mensch, wenn er dann irgendwann mal die Welt bereist und als Ganzes kartografiert und erfasst, dass der Mensch das merken wird, dass da identische Bauwerke auf verschiedenen Kontinenten stehen, die dann auch noch ein Dreieck bilden, wenn man eine gedachte Linie ziehen würde. Das würde irgendjemand bestimmt machen und natürlich würden die frühesten Entdecker sehen, oha, da steht ein Bauwerk, ein Monument und genau das Identische steht in Afrika oder so. Aber sowas haben wir ja nicht. Und es wäre aber ein Fingerzeig eben, dass dort mehr zu entdecken ist, wenn es eben auf verschiedenen Kontinenten ist. Aber es würde auch die Möglichkeit bestehen, dass dieses eben zerstört wird durch die Natur oder Menschenhand. Das höre ich immer wieder, beziehungsweise lese ich immer wieder, weil ich verfolge gerne Internetdiskussionen, sei es in den sozialen Netzwerken oder in den klassischen Foren, wo dann die Kritiker sagen, ja gib mir doch mal endlich hier, wo ist das Handy von Moses oder warum hat Jahwe keine Handys auf die Erde gebracht, damit wir heute den Beweis haben. Das ist auch Quatsch, weil ich habe auch schon gelesen zum Beispiel, dass hier, das ist ja der berühmte Gantenbrinkschacht, dass dahinter zum Beispiel das Handy der Götter auf uns wartet oder so. Vielleicht, da kann man ja spekulieren, wie man will. Aber das erfüllt ja auch nicht den Zweck eines ultimativen Beweises, einer ultimativen Botschaft. Denn die Cheops-Pyramide, wie alle anderen Pyramiden, könnten im Laufe der Jahrtausende tatsächlich auch komplett abgetragen und zerstört werden. Und eben das Handy der Götter auch verloren gehen. Auch das wäre unsicher. Ja, wenn ich mal ein Gott wäre, ich habe mich da mal, so würde ich dann aussehen, war dann so nach meinem Geschmack. Ja, dann würde ich natürlich sagen, also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt vor 10.000 Jahren hier auf der Erde und ich würde einen Vortrag halten zu meinen Dienern, sagen wir es mal so. Und ich möchte eine Botschaft hinterlassen, weil ich weiß, die Menschheit wird irgendwann intelligent, wird vielleicht auch Raumfahrt betreiben. Und wo hinterlasse ich eben den Beweis, dass ich mit meinen Kollegen da war? Da würde ich hier auf der Erde suchen können, solange ich will. Ich würde keinen sicheren Ort auf dem ganzen Planeten finden. Weil überall kann der Mensch dazwischen funken, es kann zu früh entdeckt werden, die Natur könnte Quatsch machen, ein Asteroid könnte einschlagen und so etwas vernichten. Ja, die Erde wäre mir nämlich deshalb einfach zu unsicher. Ich habe das hier mal eingefügt als Beispiel für eventuelle Religionskriege, Atomkriege. Hier sieht man, wie eine Bibliothek da, wie das verbrannt wird. Asteroideneinschlag, Vulkanausbrüche, was es da alles gibt, was so Beweise vernichten kann oder teilweise zerstören kann. Deshalb, ich bin ja jetzt immer noch ein Gott, würde ich mir Gedanken machen, gut, dann gehe ich mal außerhalb der Erde und suche mir da ein Plätzchen. Ich denke da an jetzt einen Asteroiden, der heimatlos, also nicht im Asteroidengürtel oder im Kuipergürtel herumfliegt um die Sonne. Da werden wir nachher ja noch von den Andreas Kirchner, ich weiß nicht, wo ist er, vielleicht ist er hier, werden wir noch detailliertere Informationen zukriegen zu diesem Thema, auch zum Thema Artefakte auf dem Mond. Ja, und dann vielleicht Satelliten, ne, ich sag mal Satelliten, würde ich so positionieren, dass sie die Erde umkreisen oder hier in der Mitte sieht man ja den Mars, man kann auch den Saturn nehmen, ich völlig egal. Oder eben Bauwerke auf anderen Planeten errichten oder in der DNA etwas. Oder, da komme ich gleich nochmal etwas genauer drauf zu sprechen, Nanosonden. Da könnte man ja ganze Armeen von im Universum verteilen, beziehungsweise in unserem Sonnensystem, die miteinander kommunizieren. Und wenn Millionen davon zerstört werden im Laufe der Jahrtausende, ist es auch egal, weil es noch Millionen andere gibt. Diese Satelliten der Götter oder auch die Nanosonden oder auch wenn es auf einem Asteroiden ist, könnten zum Beispiel regelmäßig ein Signal absenden. Nehmen wir mal an, alle 1000 Jahre funken die los zur Erde und gucken, ob da irgendwas reagiert oder analysieren die Erdatmosphäre, um zu gucken, gibt es dort schon eine industrielle Zivilisation, um dann erst sich erkenntlich zu zeigen, hier ist eine Botschaft, hier ist ein Beweis. Es könnte zum Beispiel so sein, das sind natürlich jetzt alle Spekulationen, aber eben Spekulationen, wie so ein Beweis auf Nummer sicher gehen könnte. Dass zum Beispiel eine solche Sonde, die kann ja auch auf dem Asteroiden sein, dass sie zum Beispiel eine Art Funkfeuer absetzt und dieses Funkfeuer würde dann, hier wenn wir Asteroidengürtel nehmen, würde dann die Menschheit wie ein Leuchtturm darauf hinweisen, da gibt es was zu entdecken, lass uns da mal hinfliegen. Ich habe hier, das bezeichne ich hier als Fingerzeig, diesen Fingerzeig, könnte man auch so zum Beispiel einstellen, wenn Menschen irgendwann, und ich bin davon überzeugt, das werden diese Menschen irgendwann, zum Beispiel in den Asteroidengürtel reisen, mit bemannten Missionen und von dem Asteroidengürtel zur Erde funken, aktivieren sich diese Sonden, diese Zeitkapsel, diese Nanosonden, weil die dann merken, der Mensch ist da, er kann Raumfahrttechnik betreiben, jetzt senden wir unser Leuchtfeuer und sagen ihm mal, guck an, wir sind's, wir waren hier. Gut. Ja, als Beispiel hier, ich sagte ja, ich gehe nochmal genauer drauf ein. Die Nanosonden oder Nanosatelliten, eben je mehr, je sicherer. Da könnte man wirklich unzählige, man könnte das ganze Sonnensystem damit überschwemmen und zukippen. Den Mond davon voll, den Mars, Saturn, Monde oder eben sogar in Umlaufbahnen, eventuell um die Erde. Und da könnten Katastrophen und noch so viele Katastrophen kommen. Irgendwelche bleiben immer über. Und wenn wir Science Fiction uns in den Hinterkopf rufen, ist es natürlich alles noch Science Fiction. Aber wer weiß, was die Technik der Zukunft und außerirdische Technologie der Vergangenheit so leisten kann. Ja, Beispiel, man kann eben einen Mond oder einen Asteroiden nehmen. Hier ist mal unser Erdmond oder hier am Jupiter oder solche Asteroiden nehmen und dort den ultimativen Beweis vor Zerstörung und vor Menschenhand sichern. Gut, das ist natürlich dann erstmal eine Frage, die Götter waren Astronauten und sie waren hier vor Jahrtausenden und sind dann irgendwann abgeschwirrt. Warum sollten sie überhaupt uns Menschen der Zukunft, deren Zukunft ja ungewiss ist, eine Botschaft hinterlassen? Ist das nicht zu viel Arbeit für sie? Und da behaupte ich einfach mal, wenn die schon hier waren, was weiß ich woher, dann ist das auch kein Aufwand, irgendwo im Sonnensystem Sonden zu platzieren oder in Nanosonden, eben kein großer Aufwand. Ja, dann als zweiten Punkt, weil sie eben wiederkommen werden, ja, Stichwort Götterschock, quasi als eine Art Vorbereitung, wenn die Sonden sich zu erkennen gegeben haben, eben als Funkfeuer und der Beweis erbracht wurde und dieser Beweis dann eben vorhanden ist und wir wissen, es gibt Außerirdische und die waren sogar schon mal da und dieser verbreitet sich über den ganzen Planeten, da komme ich zum Schluss gleich nochmal drauf, ist dieser Götterschock nicht ganz so groß, bei uns wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, oder weil sie einfach so menschlich gehandelt haben, man kennt es vielleicht von irgendwelchen Schmierereien, ich war hier, naja, und sie mussten es einfach hinschreiben, weil die sind so menschlich oder wer das liest, ist doof, kenne ich auch noch aus meiner Grundschulzeit, stand auch immer irgendwo. Ja, und dann, weil es den berühmten kosmischen Club tatsächlich gibt, das ist auch eine Spekulation aus der Science-Fiction, die ist aber gar nicht so blöd, wie sich die anhört, eben, dass es viele Intelligenzen im Universum gibt und die sind tatsächlich miteinander verbunden, man kennt sich, man grüßt sich quasi im Weltall. Es gibt eben einen Verbund von vielen außerirdischen Rassen und Spezies und wir könnten dann da erstmal aufgenommen werden, wenn wir erstmal uns mit sowas abgefunden haben. Ja, oder weil wir tatsächlich ihre Kinder der Götter sind, eben eine Anspielung auf die Schöpfungsmythologie, lasset uns Menschen machen, das klassische Beispiel. Ja, oder, das ist wirklich, da kann man seitenweise von füllen, deshalb habe ich hier unten mal geschrieben, was hätten wir als Astronautengötter wohl getan, also über den Inhalt so eines Beweises, wie und wo hätten wir den platziert, was hätten wir für nötig gefunden, in eine Zeitkapsel zu packen, an eine bisher unbekannte Menschheit der Zukunft. Ja, jetzt zum langsam Abschied finde ich besonders interessant die Frage, wenn wir dann tatsächlich diesen ultimativen Beweis haben und ich unterstelle jetzt mal, er würde zum Beispiel auf dem Marsmond Phobos gefunden werden, da wird ein Satellit der Götter gefunden und die Raumfahrt, also in Zukunft, wenn die bemannte Raumfahrt dort ist, unterstelle ich jetzt einfach mal, der würde auch nicht geheim gehalten. Wer weiß, ob die NASA das nicht einfach unterm Tisch kehrt oder vielleicht die Chinesen oder wer eben zuerst da ist. Aber nehmen wir mal an, die sagen, oh cool, wir geben es dem Planeten der Menschheit bekannt. Ja, wer würde das eigentlich machen? Hier habe ich mal ein Bild eingefügt von einer UN-Hauptversammlung in New York. Das ist auch noch zusätzlich eingefügt, das ist kein Originalfoto so. Ja, und da kann man sich natürlich fragen, wer hat denn eigentlich auf unserem Planeten das Recht, die ganze Menschheit zu informieren, dass es Außerirdische gibt und gab und sie hier waren. Hier ist der Sprecher der UNO, der aktuelle hier, der Papst. Das ist einer der Imamen der Moschee in Mekka. Hier haben wir Barack Obama. Hier haben wir einen Erich von Däniken. Und ne, die kennen wir alle. Und das ist der aktuelle NASA-Sprecher, Merkel oder der Dalai Lama, da würde wahrscheinlich jeder eine andere Ansicht haben. Wer darf so etwas bekannt geben? Das ist natürlich so eine Frage. Ich gehe davon aus, das wird über die UN laufen. Und dann ist es natürlich auch noch interessant, wenn wir den ultimativen Beweis haben, abgeholt von Phobos oder abgeholt vom Mars, was machen wir damit? Würden auch irgendwelche Hirten in der Andenregion diesen Beweis akzeptieren, wenn die irgendwann mal in ihrer Hütte sitzen und fernsehen und vielleicht Barack Obama sehen, der gerade sagt, oh, die Aliens sind da gewesen, Erich von Däniken und seine Freunde hatten recht. Ob das entweder die Leute überhaupt interessiert, die ja wirklich was anderes zu tun haben in ihrem täglichen Geschäft, oder ob sie das überhaupt glauben. Ne? Ob und wenn der Papst diese Botschaft verkünden würde, interessiert das dann Muslime, interessiert es dann Juden, was der Papst sagt? Also das ist wirklich, da kann man sich drüber den Kopf zerbrechen, wenn dem so wäre, wer denn dafür sprechen dürfte. Ja, damit bin ich schon am Ende meines Vortrages, weil ich habe draußen an der Pinnwand noch einige zusätzliche Bilder, die hier nicht eingefügt wurden. Und wir haben nachher, ich glaube um 15:30 die Poster-Session. Da bin ich dann da. Ich freue mich, wenn viele kommen, denn das Thema könnte man wirklich wochenlang diskutieren, wie so ein Beweis aussehen würde, der jeden Kritiker überzeugt und wer diesen Beweis preisgeben kann. Vielleicht finden wir ja irgendwann auch mal so einen Goldflieger, wo ein freundlich grüßender Alien drin ist oder ein Stargeld, wo irgendein anderer grüßender Alien drin ist. Wir wissen es ja nicht. Ja, damit bedanke ich mich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Dankeschön.